Und jetzt darf ich uns unseren Prediger ansagen. Das ist der Dirk. Ein Riesenapplaus für Dirk. Wenn euch die Predigt gefällt, das ist auch der, der die Bibelschule macht.
Dirk. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber du kannst mir noch helfen, die Blätter dann wegzuräumen.
Soll ich kurz aufräumen?
Ja, vielen Dank. Es freut mich wieder, unter euch weilen zu dürfen. Die allermeisten Leute haben es gar nicht mitbekommen. Ich war für einige Wochen in Taiwan gewesen. Es war wieder ganz fantastisch, ganz wunderbar, in einer völlig anderen Kultur zu sein, aber mit Menschen zusammen zu sein, die Jesus genauso lieben wie wir, die ganz andere Stärken haben wie wir. Und das hat mich ganz besonders begeistert. Ich habe euch einfach nur mal so ein paar Bilder mitgebracht. Das ist so ein kleiner Ausschnitt aus dem Gottesdienst. An den Abenden haben wir dann so Abendbibelschule gemacht. Es sind über 300 Leute zur Abendbibelschule gekommen. Ich war selber begeistert, welchen Hunger diese Leute nach Jesus haben. Ich war auch irgendwie enthusiastisch dabei. Ja. Und dann einfach nur mal so ein bisschen einen Ausschnitt, auch um einfach zu sehen, wie Gott wirkt, dass er da ist. Und hier habe ich euch nochmal meine Vollzeitstudenten mitgebracht, die sozusagen dann den ganzen Tag da sind und ein Jahr beziehungsweise zwei Jahre ihres Lebens widmen, um intensiv einzusteigen und um dann eventuell als Missionar oder als Gemeindeleiter unterwegs zu sein. Von einem Abend, wo wir einem Nachmittag, als wir einen Ehevorbereitungskurs gemacht haben, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Vielleicht gibt es da sogar einen Ton dabei. Ja, auch zu dem Kurs sind über 300 Leute gekommen. Das ist einfach faszinierend zu sehen, welcher Hunger bei den Menschen da ist. Und was mich natürlich, oder eine der Sachen, die mich am meisten begeistern, ist immer, wie viele junge Leute ganz frisch zum Glauben kommen, sich taufen lassen und Teil der Gemeinde werden. Das ist in der taoistischen Kultur in Taiwan meistens so, dass so ein Interesse am Glauben ist nicht so schlimm. Du kannst auch gerne mal in den Gottesdienst gehen, das nimmt dir keiner übel. Aber in dem Moment, wo sich jemand taufen lässt, gibt es richtig Ärger mit der Familie, aufgrund dessen, dass die Familie dann sozusagen, oder dass derjenige dann aufhört, die Urahnen anzubeten und ihnen Opfer zu bringen. Was natürlich der Idee dann dahinter ist, dann die Urahnen relativ böse sind, nicht nur auf denjenigen, der sozusagen da aufhört, sondern auf die ganze Familie und den Haufen Unheil dann auf die ganze Familie hineinbricht. Deshalb ist es oftmals relativ schwierig, wenn Leute sagen, ich folge jetzt Jesus, ich bete die Urahnen nicht mehr an, ich lasse mich taufen. Das ist echt ein schwerer Schritt für diese jungen Leute. Da gehört dann schon ganz schön was dazu, auch Anfeindung von der Familie zu ertragen. Umso stärker ist das einfach zu sehen, dass jedes Mal, wenn ich da hinkomme, ganz viele neue junge Leute eben gerade Jesus kennengelernt haben. In meiner eigenen Unterrichtsklasse, wo ihr das Bild hier nochmal sehen könnt, habe ich dann einfach mal an einem Tag gefragt, so erzählt mal eure Ein-Minuten-Geschichte. Ich will einfach mal von jedem so hören, wie ihr Jesus kennengelernt habt. Und das Erstaunliche war, dass jeder von denen, die allermeisten sind erst 2 oder 3 Jahre Christ, jeder von ihnen hat eine übernatürliche Begegnung mit Jesus gehabt. Also da hat keiner einfach nur ein Buch gelesen und hat gesagt, das finde ich interessant, ich bekehre mich mal. Sondern jeder von ihnen hat irgendwo etwas erlebt, etwas Echtes mit Jesus erlebt, wo man sagen kann, das ist ja stark. Also das eine Mädchen hat zum Beispiel erzählt, dass bei ihnen zu Hause der Vater nie da war und sie immer, sie gar nicht so richtig wusste, was ein Vater ist. Und jemand hatte sie angesprochen, hat gesagt, du weißt da was, ich kenne Jesus, komm doch mal mit in die Gemeinde. Und sie war in der Gemeinde und plötzlich hat sie die Liebe des Vaters gespürt, hat sich eingehüllt, gefühlt, ist nach Hause gegangen, hat 3 Wochen zu Hause nur geweint, ist in die Gemeinde gekommen und hat gesagt, diesen Jesus will ich nachfolgen. So, und einfach diese Geschichten sind so faszinierend, so ergreifend, dass, wie man einfach merkt, dass der Heilige Geist junge Menschen anrührt und zu Jesus zieht. Und eines der Sachen, die auch noch so faszinierend sind, ist, dass alle diese Ereignisse, die vom Heiligen Geist gewirkt sind, ausgelöst wurden durch ein ganz einfaches Berichten von Christen, dass sie an Jesus glauben. Das heißt, allen diesen, ich sage es mal so, Heimsuchungen oder Begegnungen des Heiligen Geistes ging voraus, dass es jemand aus der Gemeinde gesagt hat, du weißt du was, kann ich dir mal eine Geschichte von Jesus erzählen, ist total faszinierend. Oder, weißt du was, ich gehe jetzt in diese Gemeinde, ich habe Jesus kennengelernt, kann ich dir mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Alle diese Auslöser sind passiert, weil Leute sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, ich erzähle mal was von dem Glauben und von der Person, an der ich glaube. Und dafür bete ich Gott, weil das einfach so faszinierend ist, dass das nicht nur in Taiwan passiert, sondern dass das auch in Deutschland passiert und dass die Zeiten kommen, wo die Leute, die 2 oder 3 Jahre Christ sind, in dem Übermaß diejenigen numerisch überholen, die schon eine ganze Weile dabei sind. Wir bitten dich, dass wir zu Füßen jetzt von dir sitzen können, Jesus, dass du zu uns sprichst und dass du uns, weil du auferstanden bist, den Heiligen Geist auf eine frische Art und Weise, du hast ihn schon gesandt, aber auf eine frische Art und Weise in unsere Herzen sendest und wir sein Wirken auf eine immer intensivere Art und Weise kennenlernen. Amen. Wir sind in einer Predigtreihe befähigt. Es geht um den Heiligen Geist und ich möchte euch gerne eine der lustigen Begebenheiten. Ich weiß, wer von euch Charismatiker ist, weiß man, dass man viele lustige Begebenheiten hat. Hat man zum Beispiel an der Ansage gehört, ja, also die war schon sehr charismatisch, hat mir sehr gefallen. Aber wer im charismatischen Bereich unterwegs ist, ja, merkt, dass das Leben oftmals sehr freudig ist, sehr, sehr lustig ist. Manchmal passieren auch eigenartige Sachen. Eine dieser lustigen Sachen möchte ich euch aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, da könnt ihr dann gleich doppelt lachen. Ja, da, so war das ungefähr, als ich, so sah ich damals aus, ja, in voller Harmonie mit den Schweizer Kühen. Als ich ungefähr 1 Jahr alt Christ war, bin ich in die Emmaus-Gemeinde damals gegangen und eine der wirklich interessanten Sachen, wo es so richtig abging, war das Gebetstreffen an einem Dienstagabend. Da hat man so richtig den Heiligen Geist gespürt und eines Abends sagte dann der Gebetsleiter so, was wir jetzt noch machen, wir beten mal zusammen in kleinen Gruppen. Mal 8 bis 10 Leute stellen sich mal zusammen und dann beten wir mal für Israel. Und da bin ich einfach mal in so eine Gruppe mit dazugegangen. Ich kannte durch Gespräche so ein bisschen so die Leute, wer das so ungefähr waren. Da gab es zwei Farmer, also 2 Bauern, so 20, 30 Kilometer von hier. Und das waren alles so nette Handwerker, aber jetzt nicht so, dass man so sagen musste, so intellektuelle, hochdotierte Überflieger. Ja? So einfache Leute wie du und ich. Und alle 8 Leute setzten sich da zusammen und dann fingen wir an, für Israel zu beten und dann wirst du es nicht glauben. Alle 8 fangen an, in Hebräisch zu beten. Denke ich zumindest. Weil die beten da in einer Sprache, die ich nicht kannte. Und da man ja für Israel gebetet hat, denke ich mir, werden die wohl in Hebräisch beten. Ich war noch nie so tief beeindruckt, ja. Von dieser Art von Christen, ja, die so ganz normal, keine Ahnung, das Feld mit ihrem Traktor bestellen, ja, und Hebräisch perfekt können, dass sie Hebräisch beten können. Naja, jedenfalls ein paar Wochen später lese ich ein Buch und in dem Buch steht drin, dass das also so christliche Fachterminologie geistlich auferbauend ist, also dass man sich selber irgendwie gut fühlt, wenn man in fremden Sprachen betet. Habe ich mir gedacht, bin ich aber froh, dass ich Englisch kann. Und habe das dann einfach mal probiert, habe da so mit Gott in Englisch gesprochen, habe gedacht, so stimmt eigentlich, ja, so beten in Englisch, das fetzt. Also da fühlt man sich auch innerlich irgendwie so gut, man connectet mit Gott, das mache ich immer wieder mal. Es hat erst einige Wochen gedauert, bis ich 1 und 1 zusammengebracht habe und irgendwie mitgekriegt habe, warte mal, in fremden Sprachen beten, das ist sozusagen in einer Sprache beten, die du selber nicht gelernt hast. Das war das Hebräisch, was die damals gesprochen haben. Ja? Und dann wurde mir das klar, wow, das ist ja eine mega coole Sache. Und so, wenn man so als junger Christ ist, will man auf keinen Fall irgendwas verpassen, bin ich also gleich zu Freunden hingegangen, habe gesagt, pass mal auf, die Leute, die haben da so in diesem Hebräisch gesprochen und so, das will ich auch. Haben die gesagt, überhaupt kein Problem. Was wir jetzt machen für dich ist, wir legen dir die Hände auf und dann beten wir für dich, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und dann wirst du so innerlich was spüren, dass du sowas sagen müsstest und dann sprudelt das aus dir raus und dann kannst du auch Hebräisch. Ja? Ich gesagt, gut, machen wir. Ja? Und dann beten die für mich und dann in meinem Herzen fühle ich plötzlich so eine Freude. Also wirklich so, es hat keiner einen Witz erzählt oder irgend sowas. Ja? Aber ich habe mich so gefreut, dass das plötzlich übersprudelte und ich so ein bisschen anfing zu lachen und so. Das ist ja toll, ja. Und, aber gleichzeitig war ich total verärgert, weil es kam kein Hebräisch. Und dann haben die einfach weitergebetet und die Freude nahm immer mehr zu. Ich war immer glücklich in meinem Herzen und gleichzeitig richtig verärgert. Und ich habe zu ihnen so gesagt, ich will das nicht, ich will hier nicht lachen, ich will Hebräisch reden. Ja? Es kam aber kein Hebräisch. Naja, die waren gar nicht so schlecht drauf und haben mir dann den guten Rat gegeben, pass mal auf, relax erstmal, dazu muss man auch ein bisschen entspannen und irgendwann kannst du das vielleicht auch. Das kommt von ganz alleine, wenn man sich da zu sehr da irgendwie so zumacht oder so, dann funktioniert das natürlich nicht. So. Ich bin selten an dem Abend so verärgert nach Hause gegangen. Ja? Also ich bin so hingeschwankt so zwischen Gott, warum machst du das nicht? Warum sprechen alle anderen das Hebräisch und ich nicht? Und vielleicht ist bei meinem Glauben irgendwas nicht in Ordnung. Und nur ein paar Tage später habe ich dann einfach früh meine Gebetszeit gemacht, habe einfach zu Gott gesagt, weißt du was, ich lasse das dann einfach sein, wenn du das dann mir schenken willst, zur rechten Zeit wird das schon irgendwie kommen, habe ein Lied zu Gott gesungen und auf einmal sprudelte das da irgendwie so heraus. Und ich genieße bis heute diese Gabe, in einer Sprache sprechen zu können, die ich selber nicht gelernt habe, aber einfach, dass man manchmal im Lobpreis vor Gott stehen kann und Worte zu ihm sagen kann, die aus dem Inneren kommen, die, wie Paulus das so sagt, man mit dem Inneren, mit der Seele, mit dem Geist Gott Dank sagt, obwohl man gar nicht so richtig weiß, was das dann eigentlich ist. So, darüber reden wir heute so ein bisschen und ich fange als allererstes gleich mal an mit der Frage, wie ich denn den Heiligen Geist bekomme. Der Heilige Geist fängt an zu wirken in deinem Leben auf eine sehr intensive Art und Weise in dem Augenblick und vielleicht auch schon kurz bevor du Christ wirst, bevor du selber sagst, wow, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das brauche ich. Er ist für mich gestorben, ich brauche die Vergebung, die er mir anbietet und ich glaube daran, dass wenn ich mein Vertrauen auf ihn setze, er all meine Sünden vergibt und ich ewiges Leben geschenkt bekomme. Ich glaube daran, dass er auferstanden ist. In dem Augenblick, wo du sagst, das ist zwar manchmal nicht ganz so super rational nachzuvollziehen, weil ich noch nicht so viel weiß, aber ich vertraue der Sache. In dem Augenblick ist der Heilige Geist in deinem Herzen schon da und du wirst im Heiligen Geist getauft, so wie Paulus das im 1. Korinther 12, Vers 3 bis 30 sagt. Im Vers 12 heißt es hier, nein, im Vers 3 heißt es hier, niemand kann sagen, Herr Jesus, aus dem Heiligen Geist. Also natürlich kann ich dir 50 Euro geben und sagen, sag mal Herr Jesus. Ja? Darum geht es nicht. Aber niemand kann aus dem Inneren seines Herzens sagen, Jesus ist mein Herr. Es sei denn, der Heilige Geist ist in dir und befähigt dich dazu. Und dann führt Paulus das so aus und sagt im Vers 13, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Und dieses alle bedeutet, alle Leute sind im Heiligen Geist getauft worden, selbst die Leute, die er im Vers 30 fragt, haben alle Gnadengabe der Heilungen, reden alle in Sprachen. Legen alle aus. Und die Idee ist, nein, nicht alle Leute haben die Gabe der Heilung. Manche haben das. Herzliche Einladung übrigens, nach dem Gottesdienst zum Heilungsteam zu kommen. Nicht alle Christen beten in Sprachen. Nicht alle Christen legen fremde Sprache aus, haben diese übernatürliche Fähigkeit. Aber trotzdem sind wir alle im Heiligen Geist getauft und der Heilige Geist ist mit uns und unter uns. Zweitens. Dieses Empfangen des Heiligen Geistes, das heißt, das merkst du manchmal gar nicht. Und der eine merkt es mehr als der andere. Manche haben eine recht dramatische Bekehrungsgeschichte und andere von uns wachsen irgendwo in diesen Glauben hinein. Das ist völlig egal. Egal, wie viel du gespürt hast, in dem Augenblick, wo du sagst, Jesus, du sollst mein Herr und Retter sein, ist der Heilige Geist in dir und wohnt in dir und du bist getauft im Heiligen Geist. Aber das heißt noch lange nicht, dass sozusagen das erste Wirken des Geistes alles ist, was jetzt für ein Leben lang halten muss. sondern es gibt im Laufe des Lebens des Christen immer wieder übernatürliche Erfüllungen mit dem Heiligen Geist, die unter Umständen auch sehr, oder angenehm sind sie immer, aber sehr dramatisch sein können, sehr aufrüttelnd sein können und Sachen passieren, die man so im normalen Alltag normalerweise nicht erlebt. Ein Beispiel habe ich euch zum Beispiel mitgebracht aus der Apostelgeschichte in Kapitel 4. Heißt es, als die ganze Gemeinde zusammen ist und sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. In Apostelgeschichte 4, wenn du das liest, das sind genau dieselben Leute aus der Apostelgeschichte 2, die in der Apostelgeschichte 2 schon mal den Heiligen Geist bekommen haben, auf eine sehr übernatürliche Art und Weise. Und trotzdem, zwei Kapitel später, das sind nur einige Tage der Geschichte oder einige Wochen der Geschichte, die bis dahin passiert sind, bekommen diese Christen, man denkt gerade, wenn man Apostelgeschichte 2 liest, meine Güte, das muss doch übernatürlich genug gewesen sein. Gerade nach diesen sozusagen übernatürlichen, boah, du bist getauft, du kannst ja eine Sprache reden, die du nicht verstehst, aber die andere Leute, dann, die das zugehört haben, verstanden haben, das ist doch so übernatürlich, das muss doch wenigstens für ein paar Jahre halten. Anscheinend war es aber trotzdem so, dass Gott sie in dem Augenblick, nur einige Tage später, wieder neu mit einer neuen Ausgießung, mit einer neuen Fülle, mit einer neuen Begegnung des Heiligen Geistes beschenkt hat und sie sind im Heiligen Geist erfüllt worden. Wir sehen das auch bei Paulus. Im Epheserbrief schreibt Paulus im Kapitel 5, Vers 3, dass der Heilige Geist auch noch nicht mal eine optionale Funktion im Leben des Christen ist. So bist du ein Heiliger Geist-Fan, ja oder nein, welches Camp willst du? Er ist uns sozusagen sogar befohlen worden. Hier steht, und das ist das Tolle, alle die Sachen, die Gott uns befiehlt, sind immer wunderbare Sachen. Hier steht, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet, und das ist ein Imperativ, das ist ein Befehl, werdet voll Heiligen Geistes. Das heißt, hier scheint es so, dass Christen, die Jesus schon ein Jahr kennen, zwei Jahre kennen, 25 Jahre kennen, 55 Jahre kennen, immer wieder neu voll mit dem Heiligen Geist werden können. Immer wieder fantastische neue Erlebnisse und Begegnungen mit dem Heiligen Geist haben können. Das einzige kleine bisschen Problem bei Paulus ist, dass er zumindest im Epheserbrief uns nicht sagt, wie wir denn voll werden. Also falls irgendjemand mal einen guten Tipp hat und bei Paulus irgendwo was liest, er sagt zwar, werdet voll im Heiligen Geist, aber es gibt keine Anweisung, wie das zu passieren hat. Scheinbar wussten die ersten Christen, wie das passiert und scheinbar hat Gott darauf vertraut, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. Nummer 4. Im Laufe des Lebens soll der Christ sich aktiv nach mehr von den übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes ausstrecken. Das heißt, voll des Heiligen Geistes werden bedeutet wahrscheinlich nicht einfach nur, ach, ich sitze da auf meinem Stuhl, ich höre mir das nett an, wenn der Heilige Geist kommen will, kann er ja kommen, hier bin ich. So, wenn er was von mir will, soll er sich mal melden. Sondern die Idee ist, wir sind direkt aufgefordert, aktiv danach zu suchen, mehr mit dem Heiligen Geist zu erleben und seine Fülle zu erfahren. Und hier ganz konkret geht es um die Geistesgaben. Hier sagt Paulus am Ende des Kapitel 13, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Eifern heißt tatsächlich nicht einfach nur so, ach ja, vielleicht, mal sehen, vielleicht habe ich nächste Woche mal Zeit, sondern da ist eine Sehnsucht da. Jawohl, das will ich, da bleibe ich dran. Ich will die Gabe der Prophetie haben. Ich will die Gabe des Glaubens haben für übernatürliche Dinge. Oder ich will die Gabe der Heilung haben und ich lasse den Herrn nicht los, bis er mir diese Gabe gibt. So, da ist so ein bisschen ein Wumms und eine Energie und jawohl, ich probiere das dahinter. Und scheinbar gefällt es Gott, unsere Sehnsucht nach mehr zu nehmen und diese Sehnsucht zu füllen. So, dann kommen wir zu einem Punkt, wenn wir den Heiligen Geist erleben wollen, müssen wir mal fragen, wie er denn eigentlich wirkt. Und ich würde gerne mal anfangen mit drei Punkten, wie der Heilige Geist nicht wirkt. Und jetzt lernt er aus meinem eigenen schmerzlichen Erfahrungsschatz 24 Jahre charismatischen Christenseins. Als allererstens Der Heilige Geist setzt nicht andere Wege von Offenbarungen und Mittel zur gesunden Lebensgestaltung außer Kraft, die Gott uns auf andere Art und Weise gegeben hat. Das heißt, ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Es gibt in der Bibel einen großen Bereich, der heißt die Weisheitsliteratur. Da fallen unter anderem die Sprüche hinein. Weisheitsliteratur ist uns gegeben, damit wir als Christen weise werden und weise Entscheidungen treffen. Nur weil wir den Heiligen Geist haben, heißt das noch lange nicht, ich habe einen direkteren, schnelleren Zugang zu Gott. Lass die Weisheitsliteratur irgendwas für die Leute sein, die den Heiligen Geist nicht haben. Weisheitsliteratur ist für uns alle wichtig. Egal, wie voll du mit dem Heiligen Geist bist. Freunde von mir haben das auf eine sehr schmerzliche Art und Weise in Amerika erlebt, in Kansas City, als damals jemand aus der Gemeinde gekommen ist und gesagt hat, wisst ihr was, ich habe hier einen super Geschäftspartner kennengelernt und dieser Typ dieser Typ kennt jemanden, der Produkte von Firmen kauft, die insolvent sind und dann oder in finanziellen Schwierigkeiten oder wie auch immer und die dann sozusagen weiterverkauft und er macht ziemlich viel Geld damit. 30% Rendite gibt es für jeden, der da was rein investiert. Und viele der super prophetisch begabten Leute haben Geld investiert in diese Art und Weise des Geldanlegens. Geldanlegen ist ja an sich nicht schlecht. In der Hoffnung, in etwas mehr als 2 Jahren doppelt so viel Geld zu haben. Denn wenn du 30% kriegst, geht das ziemlich schnell, dass du doppelt so viel hast. Manche Leute haben sogar einen Kredit sich aufgenommen, weil sie so schlau waren und gesagt haben, den Kredit, den kriege ich für 5%. Wenn ich investiere in 30%, bin ich in 3 Jahren immer noch beim doppelten Geld. Die ganze Sache ist irgendwann mal aufgeflogen und es kam raus, dass es einfach nur so ein Schneeballprinzip war, wo Leute immer wieder Geld eingezahlt haben und je mehr Leute man gefunden hat, umso mehr konnte man auch von vorhergehenden Leuten wieder auszahlen. Die haben gesagt, das klappt, ich habe tatsächlich das Doppelte gekriegt, aber irgendwann mal ist Schluss. Und irgendwann mal verlieren ganz viele Leute ganz viel Geld. Und keiner der prophetischen Leute hat es vorhergesehen. Warum nicht? Weil der Heilige Geist sagt, ich übernehme nicht den Job von anderen Arten der Lebensgestaltung, die ich euch gegeben habe. Und unter anderem habe ich in Sprüche gesagt, dass in der Vielzahl von Ratgebern Weisheit ist. Hat mal jemanden mal gefragt, der im Bankgeschäft tätig ist, was ist denn so normal für eine Rendite zu bekommen? Wie groß steigt denn das Risiko, wenn man von 5% auf 30% hüpft? Da hätte man vielleicht ein bisschen schlauer werden können, was da passiert. Nummer 2. Der Heilige Geist übernimmt nicht die Aufgabe, die er in deinen eigenen Verantwortungsbereich übertragen hat. Das war mein eigener Fehler. Also wenn da der Herr nicht barmherzig eingegriffen hätte, wäre ich immer noch Single. Ich habe gedacht, der Heilige Geist wird mir die Traumfrau schon an meine Tür bringen. Und ich kann mich noch haargenau daran erinnern, als der Herr schon das allererste Mal Barmherzigkeit mit mir haben wollte und Freunde von mir gesagt haben, weißt du was, irgendwie klappt das nicht so richtig, wir verkuppeln dich mit meiner Schwester. Ich gesagt habe, in meiner Heiliger Geist erfüllten Arroganz, nee, so funktioniert das nicht. Ja. Und erst nachdem ich 5-mal auf die Nase gefallen bin und ich gedacht habe, na 5-mal war es nicht, 1-mal, aber dafür so richtig, ja, dass der Heilige Geist gesprochen hatte, aber das Problem war, dass die andere Frau absolut ungehorsam gegenüber dem Heiligen Geist war, hat der Herr einen zweiten Barmherzigkeitsversuch in die Wege geleitet und diesmal hat es geklappt und da habe ich geheiratet. So, was ich damit sagen wollte ist, Gott hat uns Männern eine Aufgabe gegeben. Und er will, dass wir diese Männer, dass wir als Männer uns diese Aufgabe und Verantwortung wahrnehmen, weil das gut für uns ist und für die Frau, die wir erobern sollen. Und das ist nämlich die Aufgabe, risikobereit wie ein Ritter auf dem Ross die Rüstung anzulegen und mal was zu wagen. Diesen Job wird der Heilige Geist dir nicht abnehmen. Ja, du kannst nicht sagen, ich will aber auf Nummer sicher gehen, weil ich nicht verletzt werden will. Passiert so nicht. Tut mir leid, echt Männer, für ihr, die ihr noch Single seid. Der Herr will euch zu einem Ritter machen. Willst du ein Ritter sein? Ja oder nein? Geh das Risiko ein. Wird es wehtun, wenn sie nein sagt? Ja. Was mache ich, wenn es wehtut? Eine Stunde heulen oder eine Woche und dann aufs nächste Pferd steigen und die nächste Frau erobern. Aber diesen Job wird der Heilige Geist dir nicht abnehmen. Ja, es gibt diese wunderbaren Geschichten, wo Leute sagen, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, die ist es, dann ist es draus geworden. Aber die Geschichten sind, ganz ehrlich, wenn man das dann mal so numerisch aufsehen, relativ selten. In allermeisten Fällen nehmen göttliche Männer die göttliche Initiative und die Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hat, in die Hand. Und sie riskieren mal was für die Frau, ihre Träume. Und das ist auch total notwendig, weil irgendwann mal wirst du, wenn sie deine Frau wird, so wie die Bibel sagt, im Epheser Kapitel 5, dein Leben für sie hingeben müssen. Du wirst sie lieben müssen, wie Christus sie geliebt hat. Und das heißt, dein Leben für sie aufgeben. Wenn du es noch nicht mal schaffst, ihr einen Liebesbrief zu schreiben oder eine Blume vorbeizubringen, wie willst du dein Leben irgendwann mal für die Frau geben? Also Männer. Gut, okay. Nummer 3. Wir müssen ja schnell zu dem kommen, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist ist nicht das gute moralische Gefühl, das dir moralische Entscheidungen abnimmt. Also, wenn es darum geht, eine moralische Entscheidung zu fällen, lasse ich mich scheiden von der Frau, die ich eben gerade auf so wunderbare Art und Weise erobert habe. Oder erobere ich als Christ diese wunderbare, nicht christliche Frau, brauchst du nicht den Heiligen Geist zu fragen, Heiliger Geist, was willst du? Was immer du fühlst in dem Augenblick, ist nicht der Heilige Geist. Dafür hat Gott sein Wort gegeben, verlässliche Anweisungen, dass einmal eine Ehe geschlossen, die Ehe permanent sein soll. Und jeder der Ehepartner seine Verpflichtungen in der Hilfe Gottes nachkommen soll, den jeweiligen Ehepartner zu lieben. Braucht man gar nicht fragen. Ist es immer noch die Richtige? Es ist immer noch die Richtige. Und bei allen anderen moralischen Entscheidungen genau dasselbe. Wie wirkt der Heilige Geist? Als allererstes habe ich euch eine Bibelstelle aus Johannes 14 mitgebracht, wo Jesus sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, einen Parakletos geben, hat Dan letzte Woche darüber gepredigt, dass er bei euch sein wird in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Das heißt, was wir hier in diesen Versen sehen, ist, dass der Heilige Geist vermittelt die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Anstelle einfach nur so eines Daseins, so naja, vielleicht gibt es den Gott oder vielleicht gibt es den Gott nicht, ist der Heilige Geist da in unserem Leben und er erinnert uns immer wieder auf diese wunderbare Gewissheit, dass der allmächtige Gott mit uns ist in Jesus Christus. Und interessanterweise wird aber der Heilige Geist in diesem Zusammenhang als der Geist der Wahrheit beschrieben. Das heißt, er wird beschrieben in seiner Funktion, Wahrheit zu vermitteln. Das heißt, dieses Gefühl, dieses Erlebnis, Gott ist mit mir, erlebe ich im Moment, wo ich mich der Wahrheit ausstrecke, nämlich wer Jesus Christus ist in seinem Wort. Und dann kommt der Heilige Geist und bringt so richtig den Wumms dahinter. Das heißt, oftmals sind diese Begebenheiten, die wir mit Gottes Geist haben, nicht isolierte Begebenheiten, wo wir gerade einfach da irgendwie so, keine Ahnung, vom Aldi uns nach Hause bewegen und plötzlich überkommt es uns und überwindet es uns, dass der Heilige Geist mit uns ist, sondern es sind diese Begebenheiten, wo wir in das Wort Gottes hineingehen und uns fragen, wer bist du, Jesus? Und dann der Heilige Geist den Nachbrenner einschaltet und kabumm, das Ganze den Kraft kriegt. Ich weiß, es ist im Moment kein ökosensibles Beispiel, aber ich liebe es zu fliegen. Und ich liebe dieses Gefühl, wenn auf der Rollbahn plötzlich alle Power, die das Ding hat sozusagen, der Kapitän alle Hebel nach hinten zieht und das so richtig geht. Ja. Das Flugzeug fliegt, weil es Flügel hat und weil es den Kerosinschleuder braucht. Ja. Das brauchst du richtig den Wumms. Und der Heilige Geist ist der Wumms hinter unserer Gottesbeziehung, der sozusagen uns die Flügel verleiht, was wir im Wort Gottes haben und der das Wort Gottes lebendig macht und uns zeigt in seinem Wort, wer Gott ist. Nummer zwei. Der Heilige Geist vermittelt eine innerliche geistige Stärke und Freude an Hoffnung. Und das sehen wir in dem Beispiel, was ich euch gesagt habe, des in anderen Sprachen Redens. Wenn wir zu Hause sind und einfach mal in unserer kleinen Gebetszeit oder dann eben auf dem Weg zur Straßenbahn so ein kleines Liedchen trällern und in einer anderen Sprache das zu Gott singen, in dieser übernatürlichen Sprache, die Gott uns schenkt, heißt es hier im Altdeutsch, ich weiß, es ist keine außerchristliches Sprachgebrauch mehr, er erbaut sich selbst. Das heißt, da kommt eine innerliche Stärke, da kommt eine innerliche Sicherheit. Aha, ich weiß, der Herr ist mit mir. So, Nummer 3. Das Hauptwirken des Heiligen Geistes, und das ist ganz interessant, ist dich und deine Gemeinde zu befähigen, jetzt hängt es hier. Naja, gut, wir machen das so. Ist da, okay, gut. Dann hängt es noch bei mir. Das Hauptwirken des Heiligen Geistes ist, dich und die Gemeinde zu bewirken, Christus unter Nichtchristen bekannt zu machen. Und das ist echt interessant. Und vor allem ist es so interessant, dass das das dominante Thema in Johannes 14 bis Johannes 17 ist. Es ist natürlich immer ein bisschen von Nachteil, dass man heutzutage nur noch so einen Screen hat, wo maximal 3 Verse draufpassen. Für die Leute, die ihre Bibel mitgebracht haben, ist das auf eine wunderschöne Art und Weise zu sehen, wenn man die ganzen 3, 4 Kapitel zwischen Johannes 14 und 17 liest, ist wie dieses Thema sich so durch die ganzen Kapitel durchzieht. Und ich habe euch einfach nur mal ein paar Verse herausgebracht, dass wir das sehen. Hier sagt Jesus, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Da stellt man sich die Frage, was ist denn die Frucht? Und die Frucht sind 2 Sachen. Die Frucht sind Nächstenliebe und die Frucht sind andere Menschen zu Jesus führen. Diese beiden Themen führt Johannes in den nächsten Kapiteln weiter aus. Dies gebiete ich euch, sodass ihr einander liebt. Aha, Frucht Nummer 1. Wenn die Welt euch hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und jetzt denken wir so, meine Güte, eben gerade ging es noch um die Liebe. In einem Vers zum nächsten springst du über den Hass von anderen Leuten. Muss das immer so ein Kuddelmuddel sein? Aber das hat alles was miteinander zu tun. Weil die Frucht des Heiligen Geistes ist folgende. Sie ist die Befähigung zur Liebe für den Nächsten, unter anderem auch durch Ausüben von Geistesgaben. Und sie ist die Fähigkeit, anderen Leuten, die dir nicht wohlgesonnen sind, trotzdem das Evangelium weiterzusagen. Dieser Text entwickelt sich dann folgendermaßen weiter. Wenn der Beistand gekommen ist, der Parakletos, den ich euch von dem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Das heißt, der Heilige Geist ist aktiv und er hebt Jesus hoch und sagt, schaut auf ihn, schaut auf ihn, schaut auf ihn. Und guck mal, ein Vers weiter, Vers 27, aber auch ihr werdet Zeugen sein. Nicht in der Art und Weise, nur der Heilige Geist macht seinen Job da drüben und ich mache meinen Job da irgendwo auf der anderen Seite, sondern der Heilige Geist wird mit uns sein. Er wird Zeugnis geben durch uns. Auch ihr werdet Zeugnis von mir geben und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt haben, von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das heißt, wenn du die Frage fragst und sagst, wann kann ich denn mal so den Heiligen Geist in Aktion sehen, wie er jemanden überführt von Gericht? Dann musst du mitmachen. Dann musst du sagen, ich bin bereit, Heiliger Geist. Und jetzt kann man Folgendes machen, sozusagen die Kultur zu verstehen, das zu verstehen, was Jesus sagt, muss man entweder schwierige Bücher lesen über das Umwelt des ersten Jahrhunderts, zum Beispiel was ein Parakletos ist, oder man liest einfach Asterix und Obelix und findet manchmal all das, was in der Heiligen Schrift ist, bei Asterix und Obelix. Ich zeige es euch. Das sind die Schwierigkeiten, die Asterix und Obelix in dieser Welt haben. Das ist, worüber Johannes geschrieben hat. Das sind plötzlich ein Haufen Leute, die dir nicht so gut gestimmt sind und die Stimmung so etwas eisig ist. Und die Gefahr, die als nächstes sozusagen da ist, dass die Stimmung so umschlägt, dass du irgendwann mal im Zirkus Maximus endest. Und diese Tiere, die da lange nichts gefressen haben, sich an dir gütlich tun. Bevor das aber passiert, hast du noch eine Chance. Du hast einen Gerichtsprozess. Den haben wir bei Asterix und Obelix hier. Da. Okay. Hier sieht man das so wunderbar, dass es sozusagen einen Ankläger gibt, der steht da ganz links, einen Richter in der Mitte, das ist ein nicht christlicher Richter, eine ganze Menge Leute, die da zuhören und unser armer kleiner Asterix und unser etwas größerer Obelix da oben sozusagen als die Angeklagten. Und die einzige Chance, die Asterix und Obelix haben, ist der Parakletos. ist jemand, der sich ihrer annimmt, weil Asterix und Obelix, ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern könnte, sind die Gallier, die von römischer Rhetorik nicht viel Ahnung haben. Das heißt, sie brauchen jemanden, der größer ist als sie, intelligenter ist als sie, das ist der Parakletos, der mächtiger ist als sie und der in ihre Bresche springt und sie da rausholt. So ein bisschen das Problem bei Asterix und Obelix ist, dass der Parakletos, den sie da gestellt kriegen, nicht viel Ahnung hat. Und letztendlich Asterix die Hutschnur, da sieht man ja auch schon so ein bisschen, dass der einfach nur so da abhängt, ja, und nicht wirklich was macht. Und Asterix irgendwann mal dann die Hutschnur sozusagen platzt und er selbst die Initiative ergreift. Und wie man sich das so schön im christlichen, ja keine Ahnung, so vorstellt, der Parakletos ihn ergreift und in er erfüllt und er genau sagt, wo es lang geht. Und Asterix und Obelix letztendlich dann doch da landen, wo sie landen, nämlich da im Circus Maximus. Nichtsdestotrotz, im christlichen Sinne ist es eben so, dass der Heilige Geist uns gegeben ist, in schwierigen Situationen, wenn die Stimmung frostig und eisig ist, etwas von der Gegenwart Gottes zu sagen, übernatürlich befähigt zu sein, jemand anderem etwas Gutes zu tun, indem wir ihm davon erzählen, wer Jesus Christus ist. Der Ausgang ist für uns nicht garantiert, was dann daraus wird und was Gott daraus macht. Und ich finde, dass wenn wir als Gemeinde mehr vom Heiligen Geist haben wollen, können wir nicht einfach nur sagen, Herr, hier sind wir, einmal die Woche sind wir hier, erfüllen uns mit dem Heiligen Geist, schenk uns die Gabe der Heiligung oder der Heilung, schenk uns all deine Gaben, lass uns Begegnungen mit dir haben, aber dann huschen wir in unser Auto, leben eine Woche lang unser privates Leben und keiner hört und sieht was von uns, bis wir nächsten Sonntag wieder hier auftauchen. Sondern ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist erleben wollen, müssen wir dahin gehen, wo er ist. Müssen wir aktiv mit ihm werden, wo er aktiv werden will. Und das ist Leuten, die Jesus nicht kennen, von ihm was vorbeibringen. Wenn du mich kennenlernen willst, nützt es überhaupt nichts, am Montag bei mir vorbei zu Hause zu kommen und zu sagen, ich gucke mal dein Bücherregal an, ich schaue mal so, was du so liest, vielleicht lerne ich es über dich kennen. Ich bin nicht da. Ich bin in Frankfurt. Herzlich willkommen übrigens, Peter Hill, Praktikant aus Beröa. Kannst du mal kurz aufstehen, dann sehen die alle Leute dich gleich so. Da. Ich bin in Frankfurt. Und wenn du mich kennenlernen willst, musst du mit mir mit. Musst du entweder mit mir reisen oder musst irgendwo dahin. Wenn du mich erleben willst, musst du dahin, wo ich wirksam bin. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wenn wir mehr von ihm wollen, müssen wir da wirksam werden, wo er wirksam ist. Und das Haupt Merkmal, das Hauptauftrag, worum uns der Heilige Geist gegeben wurde, ist, damit wir anderen Leuten was von Jesus bringen können. Wer will noch mehr vom Heiligen Geist? Super, Halleluja, gut. Deshalb habe ich mir Folgendes ausgedacht. Lass uns, und übrigens ist es auch das Wirken des Heiligen Geistes, man denkt manchmal, der Heilige Geist wirkt immer nur spontan. Und wenn was nicht spontan ist, ist es nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist liebt es, in Strukturen zu wirken. Er liebt Planung. Er ist selber der Masterplaner. Guck dir die Welt an, dann siehst du das. Habe ich mir Folgendes ausgedacht. Lass uns doch einfach anfangen mit diesem Lesezeichen, was da unter eurem Popo liegt. Lass doch uns einfach mal Folgendes machen, ganz geplant. Lass uns auf diese Rückseite, wo diese Zeilen sind, einfach mal beten und sagen, Gott, leg mir mal ein paar Leute aus meiner Bekanntschaft, aus meiner Verwandtschaft aufs Herz. An wem arbeitest denn du gerade so? Und dann, wenn du einfach, keine Ahnung, an jemanden denkst, deine Urgroßschwester oder, ja, keine Ahnung, an die Bäckersfrau von nebenan, dann schreibst du ja einfach den Namen da drauf und dann lass uns gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten für diese Leute beten. Und vielleicht kann man hier und da mal diese Karte wieder vorheben und dann einfach mal fragen, Gott, jetzt habe ich für die Person schon 5 Wochen lang gebetet. Gibt es irgendwas, wo ich irgendwie ihren Kontakt knüpfen kann, dass sie ein Stück vom Evangelium kriegt? Gibt es eine Weihnachtsveranstaltung? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Person einfach mal zum Kaffee einlade? Oder zu mir nach Hause und wir einfach mal Zeit miteinander verbringen? Und vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, wo ich ihr was mitteilen kann von dem, was ich glaube. Wollen wir das zusammen machen? Gut, dann lass uns das zusammen machen. Ich habe mir jetzt Folgendes gedacht. Wir alle wollen mehr vom Heiligen Geist. Ich glaube, es gibt niemanden hier, der sagt, ich habe genug. Lass uns zusammen 2 Dinge machen. Wir beten als allererstes, dass durch uns Menschen von Jesus erfahren, weil das erfreut den Heiligen Geist. Wir nehmen uns diese 5 Minuten, das Mikrofon hier ist offen, und wenn du ein Gebet hast, dass Jesus seine Hand ausstreckt und das Zeichen und Wunder in unserer Generation passieren, dann komm nach vorne, lass uns zusammen beten. Und wenn wir das Gebet abgeschlossen haben, lass uns noch so eine kleine Ministry-Time haben, wo wenn du mehr vom Heiligen Geist haben willst, wo wenn du eine Geistesgabe haben möchtest, wo wenn du gerne dieses übernatürliche Sprachengebet haben möchtest, wo du gerne zu Hause sein willst und sagst, in einer Gebetszeit wäre das cool, einfach mit Gott zu reden, mit einer Sprache, die ich nicht kenne, die aus meinem Herzen kommt, das wäre doch eine mega Klasse, dann komm einfach nach vorn und wir beten für jeden, der nach vorn kommt, für mehr vom Heiligen Geist. Machen wir das so, Simon? Machen wir so. Gut, okay, dann lass uns zusammen aufstehen.